herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
In der Vergangenheit gab es bei Hamburg auch mit Stefan Winkel einen sehr interessanten Spieler, der auch die glorreichen Meisterjahre miterlebt hat, der auch viele Spiele für Deutschland bestritten hat, auch für Deutschland viele Tore geschossen hat, der mittlerweile oder momentan aber kein Futsal mehr spielt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was geht hier heute ab? Ich mach nochmal. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Und wir sind zurück mit einer neuen Folge, heute mit einem speziellen Thema, nämlich über das Finale der deutschen Futsalmeisterschaft. Denn das wurde am Wochenende in Stuttgart gespielt, der TSV Weilendorf gegen die HSV Panthers aus Hamburg. Und das war natürlich etwas, was uns am Wochenende sehr beschäftigt hat und darüber wollen wir gerne mit euch sprechen. Aber wenn ich sage wir, dann mache ich das nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder mit dabei. Hallo Mert, wie geht's dir heute?
Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Mir geht es sehr, sehr gut. Mein Wochenende war sehr spannend, aufregend und abenteuerreich. Wie es vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat auf unseren Instagram-Stories. Ich hatte Geburtstag, ja, ich bin mittlerweile 29 Jahre alt geworden und du hast dir ein, zwei Sachen einfallen lassen. Das war sehr cool, sehr spannend und dementsprechend war mein Wochenende ja sehr nice und aber nicht so cool war es, glaube ich, für die HSV Panthers. Aber bevor wir auch in das Spiel gehen, du kennst mich, ich vergesse die Frage nie. Stefan, wie geht's dir denn?
Oh, Matt, du siehst mich lächeln gerade. danke, dass du fragst. Mein Wochenende war wirklich klasse. Also zumindest bis auf das Finale jetzt mal ausgenommen, denn da kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich war da natürlich für meine Jungs, für die HSV Panthers. Ja, das Wochenende war überragend. Wir hatten sehr viel Spaß gestern auch auf dem Bolzplatz. Man kann uns da herausfordern. Wir sind ungeschlagen, da vom Platz gegangen. Wer es auf Instagram noch nicht bemerkt hat, hatten da sehr viel Spaß. Und deswegen bin ich natürlich gut gelaunt. Allerdings, der Wermutstropfen vom Wochenende, der muss besprochen werden. Denn ja, wir haben den kleinen Einspieler schon gehört. Der Kommentator hat es gesagt, ich hatte eine Vergangenheit bei den Hamburg Panthers damals und es ist noch gar nicht so lange her, Mert. Auch wenn man mir das körperlich vielleicht gerade nicht ansieht, weil die Sommervorbereitung noch in weiter Ferne ist. Ich war natürlich für die Jungs vom HSV und das tat natürlich dann schon ein bisschen weh zu sehen, dass sie mit 5-4 verloren haben. Und hier an der Stelle dann nochmal Glückwünsche von uns an den TSV Weilendorf, der damit die erste deutsche Futsalmeisterschaft für den Club eingefahren hat.
Definitiv. Herzlichen Glückwunsch. Und man kann ja ruhig sagen, dass wir als Hamburger ruhig schon parteiisch waren. Ich glaube, das nimmt uns keiner übel, vor allem, weil da auch Freunde, Bekannte mitspielen. Ich glaube, so parteiisch können wir schon sein. Aber wir sind auch ehrlich und dementsprechend muss man auch sagen, am Ende des Tages TSV Weilendorf verdient deutscher Futsalmeister. Und dann müssen die HSV Panthers nächstes Jahr wieder angreifen.
Ja, und das werden sie mit Sicherheit tun. Ja, also wir probieren natürlich jetzt objektiv über das Finale zu sprechen. Auch wenn man da vielleicht das ein oder andere Mal raushört, dass da die Verbundenheit noch da ist. Es war ein spannendes Spiel, es ging lange hin und her und das Endergebnis zeigt ja auch, wie knapp es dann war. Die Hamburg Panthers in den letzten Wochen im Halbfinale und auch im Viertelfinale in den Auftritten eine sehr gute Performance hingelegt und zu Recht auch ins Finale eingezogen, aber am Finaltag selber hat mir dann doch so ein bisschen die Galligkeit und das 1% so der absolute Wille, den ich im Halbfinale und Viertelfinale erkannt habe, da gab es immer so einen Moment, wo das komplette Team mitgerissen wurde und sich dann so ein bisschen in Rausch gespielt hat, man keinen Zweikampf mehr hergegeben hat, die Dinger eiskalt vorne versenkt hat und das hat mir so ein bisschen im Finale gefehlt. Lag das am Gegner, Mert? Waren die so stark?
Ja, wir haben ja während des Finals ja immer noch hin und her geschrieben und das fiel auf jeden Fall schon auf, dass die HSV Panthers so ein bisschen Das letzte Quäntchen hat da auf jeden Fall gefehlt. Und also ich fand spielerisch House for Panthers auf jeden Fall besser, hatten für mich mehr Spielanteile und auch mehr Qualität in den einzelnen Spielern. Aber TSV Walmdorf hat verstanden, wie man gegen Panthers verteidigen muss. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn man 4 Gegentore kriegt, aber ich fand der letzte, also keine richtige Durchschlagskraft bei den HSV Panthers. Also wie gesagt, das letzte Quäntchen hat noch gefehlt. Und was man auch sagen muss, TSV Walmdorf, wie gesagt, nicht so viel Ballbesitz und nicht so klare Chancen, aber mit 5 Treffern, die mehr oder weniger immer aus dem Nichts kamen und die HSV Panthers dann auch immer wieder ausgleichen mussten. Und wenn du dann immer wieder in Rückstand hinterherlaufen musst und nochmal ein Stück mehr machen musst, zehrt dann auch an den Kräften. Und da muss man sagen, am Ende TSV Walmdorf verdient gewonnen, weil sie einfach eiskalter waren.
Eiskalter, das höre ich auch zum ersten
Ah,
Mal.
okay.
Ja, die waren auf jeden Fall ja, vom Tor gut drauf, die Jungs. Allerdings muss man da auch sagen, die HSV Panthers haben da ja, das ein oder andere Gegentor schon so ein bisschen hergeschenkt. Da wurde der Ball dann doch in der letzten Reihe ja, das ein oder andere Mal zu oft verloren und wurde Yalcin Chalhanı immer mal wieder vor Proben gestellt. Ein paar konnte er gut beantworten, indem er parieren konnte, allerdings. Dann Delic an der Stelle, glaube ich, war das, der da eiskalt einmal den Fehlpass von Suntic ausgenutzt hat und abgeschlossen hat, links unten in die Ecke. Dann ist man auch chancenlos. Wenn da aus 9 bis 10 Metern ja, mit 100 km/h geschossen wird, dann ist es auch manchmal einfach schwer. Und dann tut mir der Torhüter natürlich ein bisschen leid. Viele wissen, ich habe eine ganz gute Beziehung zu ihm und deswegen ja, habe ich das natürlich mit einem weinenden Auge mehr. Also es nagt noch ein bisschen an mir, das Spiel. Es ruft in mir auf jeden Fall Emotionen ab. Ich habe gesehen, die Jungs wollten, aber sie konnten irgendwie nicht so richtig.
Ja.
Vielleicht lag das auch daran, dass man natürlich auswärts gespielt hat. Wir können den Modus ja nochmal so ein bisschen erklären. Also man spielt in seiner Regionalliga die ganze Saison und dann, wenn man sich für die K.O.-Spiele qualifiziert, dann geht es los mit dem Achtelfinale oder eben Viertelfinale, je nachdem, ob man auf Platz 1 oder Platz 2 in der Liga lag. Und dann gibt es Hin- und Rückspiel und da wird dann vorab schon ausgelost, welches Halbfinale denn ja, das Heimspiel dann kriegen würde bei der Mannschaft, die sich durchsetzt aus diesem Halbfinale. Und so ist es dazu gekommen, dass ja, der TSV Walmdorf Heimrecht hatte. Die Arena war auch ganz schön, hat mir gut gefallen auf den Bildern, gut besucht, ein bisschen über 1000 Zuschauer. Hat man hier in Hamburg schon mehr gesehen bei den Finalen oder Länderspielen, aber war, denke ich, eine ganz schöne Kulisse. Allerdings muss man da auch nochmal ein bisschen Kritik üben an dem Livestream, den wir da gesehen haben, Mert. Denn da hat man
Definitiv.
teilweise nichts gesehen. Bild dauernd stehen geblieben, ich habe eine ganz gute Leitung, daran hat es also nicht gelegen. Und da fragt man sich wieder, woran hat es denn gelegen? Ja. Hat der DFB da wieder gespart? Habe auch einige Nachrichten bekommen am Finaltag oder im Finale selber, ja, dass das da nicht funktioniert. Und ja, auf YouTube ging es dann etwas besser, als man dann noch den Link vom DFB auf YouTube genommen hat. Ja, aber da, also das ist natürlich auch ein bisschen schade, denn so werden natürlich auch ein paar Zuschauer abgeschreckt, wenn die dann das wirklich verfolgen wollen und dann. Ja, nervt das die ganze Zeit herum. Und auch der Kommentator hatte so ein bisschen Probleme mit den Namen. Ich weiß nicht, ob er sich vorher nicht mit den Spielern auseinandergesetzt hat, so richtig. Nicht mit der Aussprache, aber ja, der eine oder andere wurde dann doch öfter mal verwechselt.
Ja.
Wenn das mal passiert, ist ja okay, aber das ganze Spiel, dann Mo Labiat und Ian Prescott-Klaus zu verwechseln, das war dann doch schon ein bisschen, nervig.
Ja, wer die beiden kennt und weiß, wie die aussehen, dann ist das schon relativ schwierig. Ja, war ich auch ein bisschen enttäuscht vom Stream und vom Kommentator. Ich meine, DFB steht ja auch ein bisschen für Qualität und ein bisschen Kohle ist ja dahinter und dann sollte es schon möglich sein, dass man da eine geile Übertragung hinkriegt und war halt schwierig, das Spiel dann wirklich zu verfolgen. Und wenn es dann an den spannenden Stellen mal wegbricht oder einfriert, dann ist das natürlich umso ärgerlicher. War ich auch enttäuscht, muss man schon sagen. Schade.
Ja, das ist schade bei so einem Event. Ja, also jetzt nochmal zum Spiel zurück. Also da hat man schon gemerkt, nach den Toren, die Kulisse ist mitgegangen. Die HSV Panthers da durchaus mit dem einen oder anderen provokanten Jubel nach den Toren. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, und da werden wir später auch nochmal sowieso zum Spiel Stimmen hören. Da haben wir nämlich den Nationaltorhüter Philipp Pless, den Torhüter von Weilimdorf, der dann ja nach, glaube ich, 7 oder 8 Minuten in der ersten Halbzeit dann ins Spiel kam. Und aufgrund der Verletzung des Stammtorhüters oder dem Torwart, der in dem Finale bevorzugt wurde. Und dann haben wir auch nochmal die Stimme von Nico Zankel, der auch im Finale 2 Tore erzielt hat für die Panthers. Und da werden wir nochmal die Einschätzung zum Spiel selber haben und auch zur Entwicklung des Futsals. Also jetzt nochmal zurück, Mert, zum Spiel. Ja. Die Panthers mit 6, 7 Spielern die ganze Zeit über. Und du weißt selber, in der Halle, da wird die Luft irgendwann auch mal ein bisschen knapper.
Definitiv. Da kann man so ein Konditionsmonster sein, wie man will. In der Halle ist es nochmal was anderes. Und wenn man dann 2, 3, 4, 5 Minuten durchspielt, dann geht das auf die Pumpe. Und die Kulisse hast du angesprochen. Und ich glaube auch, dass die HSV Panthers da ein bisschen Probleme hatten. Weil wer die Jungs dann öfter mal hier in Hamburg spielen sieht, ist immer eine kleinere Halle. Da ist immer noch mal ein bisschen mehr Stimmung. Da ist die Atmosphäre noch mal ganz anders. Und jetzt am Wochenende war es eher so, dass da die Stimmung halt nicht so kochend heiß war, wie es sonst in Hamburg ist. Und das ist ja auch die Waffe vom HSV Panthers, muss man mal sagen. Zu Hause bärenstark, glaube ich, noch nie kaum ein Spiel verloren. Ich kann mich auf jeden Fall an keins erinnern in der deutschen Meisterschaft.
Letztes Jahr gegen Hohenstein.
Ja, okay. Das ist ein Spiel von wie vielen Jahren jetzt, wo sie die deutsche Meisterschaft immer mitgespielt haben. Also man muss schon sagen, Hamburg hier ist eine Festung. Und das liegt auch definitiv an der Kulisse. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, dass die am Wochenende so sich mitreißen lassen haben. Oder beziehungsweise, weil die Stimmung nicht so heiß war wie in Hamburg. Glaube ich, das ist auch ein Problem, dann nochmal ins Spiel zu kommen und auch dann ja die nötige Temperatur dann quasi zu haben für das Spiel. Dann fehlt halt nochmal der letzte Bissen. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und spielerisch muss man sagen, HSV Panthers ja klein bisschen der Favorit gewesen im Finale und dann auch mehr oder weniger am Zugzwang, dann halt das Spiel zu machen. Und da haben die Jungs eigentlich kein Problem mit, aber an dem Tag, wie gesagt, haben ein, zwei Sachen dann nicht geklappt. Und jetzt muss ich die Phrase leider dreschen. Erst war kein Glück dabei, dann kam noch Pech dazu. So viel Pfostentreffer, wie man dann hatte, ist das schon ärgerlich.
Auf jeden Fall. Also es gab, du hast es gesagt, Pfostentreffer. Dani Suntic, erste Halbzeit, schöner Chipper. Da gab es dann fast im Gegenzug das 3:2, glaube ich. Das war sehr bitter. Und dann später nochmal Nico Zankel, 2-mal Aluminium.
Ja.
Ist ihm da nicht gelungen, den Ball noch mit dem Pfosten ins Tor zu bringen. Unglücklich. Und ja, dann, wie gesagt, das Ergebnis hat er schon für sich gesprochen. Ich wollte ja so ein bisschen auf die Kaderbreite hin, Mert, denn das war auf jeden Fall ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, denn die Weilendorfer, die konnten dann natürlich oder haben mehr durchgewechselt, haben da aber auch viel Qualität auf dem Platz gehabt, auf dem Parkett. Die Jungs aus Kroatien, die haben da auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Man hat da gesehen, was sie an der Kugel drauf haben und dass die da, was die Futsal-Basics einfach anbetrifft, besser ausgebildet sind, schon länger dabei sind und dass da einfach noch viel mehr Erfahrung, was das reine Futsalspiel angeht,
nochmal,
mit dabei ist.
Da muss ich nochmal reingrätschen, Fußball-Basics nochmal für unsere Zuhörer. Was genau meinst du damit? Also ich weiß ja genau, was du damit meinst, aber nochmal für den Zuhörer, was genau meinst du mit Basics?
Genau, einfach so die ganze, der ganze Bewegungsablauf ist ja beim Futsal schon ein etwas anderer als beim Fußball. Und dort die Ballmitnahmen, wie man einen Block stellt, diverse taktische Abläufe oder Spielzüge auch, habe ich da gesehen. Und das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied zu den HSV Panthers, die jetzt mehr über das 1-gegen-1 spielen kommen. Weilimdorf auch da sehr stark, aber da sieht man schon, dann kommt ein zweiter Mitspieler, setzt einen Block oder die ziehen eben weg und machen den Raum frei fürs 1-gegen-1. Mhm. Also da habe ich schon einen Unterschied erkannt. Und das kommt natürlich auch mit geistiger Frische, wenn man halt eben noch ein bisschen mehr durchwechseln kann, dann ist das natürlich alles viel, viel leichter zu bewerkstelligen. Und da habe ich schon einen Unterschied erkannt, auch wenn ich natürlich weiß, wie stark die Panthers im 1-gegen-1 sind. Und da ist halt, das meinte ich mit der Ausbildung halt, denn wir wissen selber, die Panthers UEFA Cup gespielt, die sind erfahren, ja, as fuck, sage ich jetzt einfach mal mehr. Ja, also die bringen da alles mit, was die Erfahrung auf hohem Level angeht und in K.O.-Spielen.
Ja,
ja, das meine ich damit nicht, sondern ja, wirklich diese, dieses, ich spiele schon seit 15 Jahren Futsal.
Ja.
Und das sieht man halt bei den kroatischen Spielern, die spielen das wahrscheinlich schon seit 25 Jahren, der ein oder andere da seit Kindesbeinen an. Und das merkt man dann einfach. Und ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Ja, möglicherweise ist es bei den HSV Panthers ja auch so, dass ja, in der Breite die Jungs vielleicht erfahrungstechnisch nicht so oder beziehungsweise weit auseinander gehen. Da sind 4, 5 Jungs dabei, die sind seit Tag 1 beim Futsal dabei, haben, wie du schon sagst, Deutsche Meisterschaft gewonnen, UEFA Cup gespielt. Und wenn ich dann 1, 2 Jungs auf der Bank gesehen habe, muss man schon sagen, die sind relativ neu dabei. Und da kann ich schon den Kritikpunkt verstehen, definitiv. Und ja, man muss wissen, für den Zuhörer beim Futsal, da ist viel mit Sohle, viel mit, also da wird auf jeden Fall ganz, ganz anders verteidigt als auf dem Großfeld. Und wenn man sich da einen Fehler beziehungsweise eine Sekunde nachlässig wird, dann passiert das, dann geht das so schnell. Und da verstehe ich auf jeden Fall deinen Punkt. Und ja, du hast es angesprochen, TSV Waldemdorf, da sind 1, 2 erfahrene Jungs mit dabei gewesen, vielleicht auch ein bisschen älter, vor allem die Sturmspitze, der Pivot, wie man so schön sagt, der Zehner hat mir ja, am Ende des Tages gut gefallen. Ich habe dir ja geschrieben, der sieht ein bisschen hölzern aus in seinen Bewegungen und was macht er da? Aber leider muss ich sagen, die HSV Panthers haben ihn dann doch gut aussehen lassen. Und ja, dann haben sie es verstanden, halt auch Zeit rauszuschinden und naja, auch clever zu provozieren, mal den Ball mitnehmen.
Na gut, Zeit rausschinden ist schwer bei Netto-Spielzeit.
Ja, aber naja, so ein gewisses...
Ja, das Provozieren damit.
Ja,
das,
so.
Ich verstehe schon, wie du es meinst, aber dann müssen wir natürlich...
Ja, also nochmal die Ruhe reinbringen in das Spiel und nochmal den Ball mitnehmen, bevor man ihn zum Einkick gibt und so. Das sind so halt so die Kleinigkeiten, die dann provozieren, womit man dann vielleicht auch aus seinem Spiel rauskommt.
Ja, es ist natürlich auch ein Unterschied. Du sagst es, auf der Bank der Panthers dann viele junge Gesichter auch mit dabei oder halt Gesichter, die jetzt noch nicht das Level gespielt haben im Futsal, was die anderen Jungs, was die Starting Five zum Beispiel da spielt bei den Panthers oder bei Waldendorf. Aber da ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Beim TSV Waldendorf habe ich mitbekommen, dass da auf jeden Fall finanzieller Background besteht, also dass da die Spieler unterstützt werden, dass sogar der Torwart Philipp Pless wird es dann später nochmal sagen, auf einer Frage, die wir ihm gestellt haben, dass er da ja, sich finanziell das leisten konnte, jetzt auf Futsal komplett zu gehen und komplett nur noch Futsal zu spielen. Und das ist natürlich im Vergleich zum HSV ja, ein himmelweiter Unterschied, denn da sind alle Jungs auf dem Fußballfeld aktiv, wenn ich mich nicht täusche, und das täusche ich mich nicht. Und das ist halt, auf jeden Fall macht das einen Riesenunterschied, wenn du 3, 4 Mal Futsal die Woche trainieren kannst. Das meinte ich mit diesen Basics.
Ja.
Da sitzt das dann einfach alles. Und das, dahin geht ja auch so ein bisschen der Trend. Hohenstein Ernster hat es im letzten Jahr gemacht, hatten da oder haben auch immer noch jemanden, der da finanziell unterstützt und den Spielern das ermöglicht, dass da wirklich komplette Konzentration auf Futsal liegt. Und genauso war es auch bei Jan Regensburg in den letzten Jahren, dass da viele Spieler nur dann dem Futsal nachgehen können. Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Deswegen ist das umso lobenswerter. Ja, die Jungs mit Herz ins Finale gekommen von den Panthers. Und ja, ich bin mir sicher, die kommen zurück. Und ja, dann werden sie ganz, ganz hungrig sein.
Ich hoffe. Qualität haben sie, das ist unbestritten. Haben die letzten Jahre auch gezeigt. Ja, klar haben sie auch Qualität verloren, Stefan. Seitdem du weg bist, muss man natürlich dazu sagen.
okay, danke.
Aber ja, die Professionalität hast du jetzt angesprochen, dass das bei den HSV Panthers natürlich ein bisschen anders ist und vielleicht ja, nicht so oft trainiert wird wie bei anderen Mannschaften. Und ich muss sagen, und jetzt muss ich Kritik äußern, das hat man in 1, 2 Situationen gesehen, besonders bei den Ecken und bei den beim Einkick. Da gibt es ja, wie du vielleicht nochmal gleich erklären kannst, mehrere Varianten, die man dann hat. Und ist vielleicht für den ein oder anderen Zuschauer auch aufgefallen, dass wenn der Schütze zur Ecke geht, vielleicht ein, zwei Zahlen hochzeigt. Und was das damit auf sich hat, kannst du bestimmt nochmal erklären. Und wie schlecht das an dem Tag gelaufen ist, kannst du dann auch bitte erklären, oder?
Ja, also viel zu erklären gibt es da eigentlich nicht. Also du zeigst die Zahlen und hast dafür was einstudiert, zum Beispiel, okay, ich chip ihn jetzt hinter die Verteidiger, die sollen geblockt werden und dann soll eine Direktabnahme erfolgen. So, da wird dann eine Zahl in die Luft gezeigt und jeder weiß Bescheid, welcher Ablauf jetzt kommt, wenn man sich vorher die Varianten eingeprägt
genau,
hat.
Jeder sollte Bescheid wissen.
Genau, jeder sollte Bescheid wissen. Da gab es in den letzten Jahren schon immer mal das ein oder andere Problem. Aber wie gesagt, wenn man wirklich das oft trainiert, dann sitzt das halt. Und bei den Profiteams im Ausland, ja, die spielen da Dinger mehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die Dinger um die Ohren hauen.
Ja.
Da hast du Angst, wenn du einen Ball abkriegst. Aber du darfst sie halt auch eigentlich nicht bewegen, musst ihn eigentlich abkriegen. Muss den Torwart machen, aber ohne Hände.
Ja,
und dann verstehe ich auch nicht, in der Halbzeit kam es dann zum Interview mit dem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Daniel Gerlach. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Daniel. Der hat gesagt, die Standards bei beiden Teams gefallen ihnen ganz gut. Das kann ich natürlich so nicht bestätigen. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Manchmal läuft das dann ja auch einfach nicht. Aber ja, also okay, bei Weilendorf ging es noch. Da wurde ein paar Mal ganz gut geblockt und dann gab es einen Abschluss. Aber wenn man sich die anderen Länder anguckt, die sind ja sowieso noch mal einen Schritt weiter. Aber das sind halt so Sachen, die kannst du wirklich gut trainieren, Standard.
Ja.
Und das sind solche Sachen, da hast du immer eine Torschance mit, wenn du die gut machst. Und da sollte man vielleicht dann nochmal Wert drauf legen in der Trainingsarbeit. Auch wenn das nicht immer so viel Spaß macht als Spieler, ich kenne das selber. Vor allen Dingen, wenn du da verteidigen musst, dann stehst du da immer wie so ein Ölgötze und kriegst dann womöglich noch einen Ball ab und dann tut dir was weh oder kriegst einen blauen Fleck.
Ja.
Das Verdacht auf blauen Fleck kann die Standards nicht mit trainieren. Aber das ist dann halt nicht zielführend. Wenn man, wenn man dann so einen Tag hat, wo es nicht so gut läuft und im Offensivspiel hakt es ein bisschen, dann kannst du halt über Standards viel rausholen. Und deswegen hat mich das schon ein bisschen enttäuscht im Finale, dass da nicht mal ein bisschen was gezeigt wurde, keine richtig geile Variante dabei war.
Es hat mich auf jeden Fall auch überrascht, weil ich der Meinung bin, dass die HSV Panthers auch natürlich das trainieren oder trainieren sollten, finde ich. Und in der Vergangenheit waren auch ein, zwei gute Varianten mal mit dabei, aber es ist schon auffällig, dass Ecken schon nicht die Spezialwaffe ist von HSV Panthers.
Ja, also wer sich dafür interessiert und wer da mal ein paar Beispiele sehen will, der kann sich mal Hohenstein Ernsthal, die machen das wirklich überragend und da sieht man dann das Training, das ist genau das, was ich meinte, Mert. Die spielen die Standards wirklich sehr, sehr gut und erzielen fast in jedem Spiel 2, 3 Tore. Also die sind, glaube ich, fast nur mit Standards ins Halbfinale gekommen. Und da waren die Panthers zum Beispiel sehr gut vorbereitet, das weiß ich, auf die Standards und haben die auch gut verteidigt. Aber selbst da ist auch den Hohensteinern wieder ein Tor gelungen. Denn du kannst ja so einen Standard auch dann, wenn der eine Spieler dann rausrückt, kannst du ihn doch nochmal ein bisschen umgestalten, kurzfristig, improvisieren.
Ja.
Na?
Ja.
Kennen wir. Und dann spielst du den Ball nochmal auf den zweiten Pfosten und dann klappt das. Und das machen die Hohensteiner wirklich sehr, sehr gut. Die sind da ein Paradebeispiel dafür, wie man sowas spielt.
Ja, schönen Gruß an der Stelle. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Oder, Entschuldigung, muss ich nochmal reingrätschen, auch im Halbfinale, Nico Zanke, der schießt die Ecke mal allein ins Tor. Das gibt's natürlich auch noch, diese Variante. Habe ich so noch nie gesehen. War ganz besonders. Ich glaube, das war Variante 11, denn Trick 17 wollte man es nicht nennen, deswegen Variante.
was wollte ich sagen? Genau, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen bei den Panthers, dass da die Eckenvarianten, also das hat gar nicht funktioniert. Und muss man sagen, am Ende des Tages verdient der Verlierer, weil TSV Weimdorf es verstanden hat, echt aus den wenigen Chancen, die sie hatten, die einfach mal zu nutzen und so bitter es klingt für uns, dann haben die HSV Panthers leider verloren und das war es mit der Deutschen Meisterschaft.
Ja, das war es für dieses Jahr und jetzt hören wir nochmal die Stimmen von Philipp Pless, zuerst vom TSV Weilendorf, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zur Meisterschaft. Da hören wir jetzt nochmal die Stimmen und dann, also die Stimme und danach nochmal von Nico Zankel. Und dann melden wir uns gleich wieder.
Moin, moin, Philipp. Herzlichen Glückwunsch zum ersten deutschen Meistertitel für dich. Und ich kenne das Gefühl noch ganz gut, aber du kannst ja unseren Hörern mal beschreiben, wie es sich anfühlt.
Es ist kaum in Worte zu fassen für mich, was da gestern passiert ist. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um das ein bisschen einordnen zu können. Ich würde auch sagen, dass das, was meine ganze Karriere so angeht, mit das Highlight ist, so mit der WM-Quali, mit dem Einzug in die Hauptrunde. Also es hat mich schon emotional sehr gegriffen oder sehr gepackt, wenn man sieht, was für Menschen dahinter stehen, die den Sport so lieben, wie unsere Jungs aus Kroatien, für die ist das Leben. Und für mich persönlich natürlich, ich habe mich im Winter dazu entschlossen, nur noch Futsal zu spielen. Hab dann im Januar mit Deutschland die WM-Hauptrunde erreicht und jetzt natürlich hab zwei Playoff-Spiele vorm Finale machen dürfen. Hab gestern das Finale Dreiviertel gespielt. Also ich denke, dass das für mich als Sportler, als Mensch mit meine beste Entscheidung war, den Schritt zu gehen, und besser konnte es für mich und für den Verein nicht laufen. Also es ist unbeschreiblich und mit Sicherheit werde ich das nie wieder vergessen, was da passiert ist gestern.
Ja, aufgrund der Historie in Deutschland im Futsal wart ihr ja so ein bisschen der Underdog in diesem Finale. Und da frage ich mich, habt ihr das auch so wahrgenommen innerhalb der Mannschaft und wie habt ihr euch auf dieses Finale vorbereitet?
Ja, medientechnisch war es schon so, dass wir der Underdog waren. Wir haben es auch intern nicht so gesehen, dass wir jetzt da reingehen und sagen, wir müssen irgendwie alles in die Waagschale werfen, um nicht unterzugehen. Die Jungs wissen schon, was sie können, und dadurch, dass ich jetzt auch ein halbes Jahr dort spiele und es auch ein bisschen mit der Nationalmannschaft, mit den Trainingseinheiten da einordnen kann, wusste ich, dass wir, was die Historie geht, vielleicht Außenseiter sind, aber im aktuellen Zustand mit unseren qualitativ hochwertigen Spielern, die wir haben, auch in der Breite jetzt, auch mit Mert, Jona, auch deutsche Nationalspieler noch dabei haben, ist es einfach eine heftige, geile Mischung gewesen zwischen den Jungs aus dem Balkan und den Deutschen. Und für mich persönlich war es ganz klar, dass die Chancen 50-50 stehen, dass wenn die Jungs oder wenn wir das spielen, was wir können, dass wir auf jeden Fall Chancen haben, das Ding zu gewinnen. Und ich denke, auch wenn man das ganze Spiel anschaut, waren schon wir diejenigen, die den besseren Futsal dann gespielt haben und letztendlich dann verdient auch gewonnen haben.
Diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, Philipp ist die Nummer 1 im Tor der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Und jetzt im Finale kamst du erstmal von der Bank, bis sich euer Goalie verletzt hat. Und dann fragen wir uns natürlich, wie kam das und wie findet man dann als Torhüter ins Spiel? Du hast es großartig gemacht, aber wie ist es dann, da reinzukommen?
Ich habe die Entscheidung des Trainers erst kurz vorm Spiel bekommen. Es war so, dass Ivan zwei Spiele gespielt hat und ich zwei Spiele in den Playoffs. Trainer hat es so begründet, dass Ivan quasi durch seine 10-jährige Futsalerfahrung ein bisschen mehr Erfahrung mit sich bringt und vielleicht seine Stärken wir mehr brauchen können in dem Spiel. Er begründet es so, dass wir auf Augenhöhe sind und jeder hat seine Stärken woanders. Klar, ich meine, als Deutschlands Nummer 1 will man immer spielen, aber ich bin ein Teamplayer und für mich ist es dann auch selbstverständlich, meinen Kollegen zu supporten und den zu unterstützen. Es ist extrem schwer, gerade in dem Sport als Torwart von der Bank zu kommen, weil man braucht immer so ein bisschen ein, zwei Situationen, um auf Temperatur zu kommen, und dann hat man da nicht so allzu die Möglichkeit, schnell reinzukommen, aber ich glaube, es ist mir gut gelungen. Ich hatte kleine Aktionen im Kopf, das tut immer ganz gut, mal einen Ball zu haben, bevor man dann unter Beschuss kommt. Ja, ich denke, ich habe es gut gemacht und ich glaube, das ist auch meine Stärke, das einzuordnen, auch im Spiel klaren Kopf zu bewahren. Ich bin auch nicht derjenige, der sich bei jeder Parade da pusht oder rumschreit. Ich finde, man sollte sich immer aufs Wesentliche fokussieren und gerade im Futsal kann es so schnell gehen, dass sich jemand verletzt, was ich natürlich keinem wünsche. Aber schlussendlich war es dann ein gelungener Abend für alle. Ivan hat einen großen Anteil daran, dass wir da stehen, wo wir stehen. Ich denke, ich konnte auch meinen Anteil noch dazu beitragen, konnte der Mannschaft vielleicht mit meinen Stärken auch weiterhelfen. Und somit war es letztendlich ein überragender Abend für alle Beteiligten.
Die Frage darf natürlich jetzt nicht fehlen. Wie waren denn die Feierlichkeiten? Wo ging es zur Sache und wie ging es zur Sache? Gab es einen Sekt vielleicht? Ja, da eine kleine Info, da würden wir uns natürlich freuen.
Ja, wer die Jungs aus dem Balkan ein bisschen kennt, weiß, dass, wenn es ums Feiern geht, die ganz vorne dabei sind. Aber auch wir aus der deutschen Ecke, sag ich mal, waren da gestern ganz gut dabei. Ja, der Verein hat was vorbereitet. Im Vereinsheim in Weilimdorf war eine super schöne Veranstaltung, ein guter Rahmen mit Frauen, mit unseren Frauen und mit allen Spielern. Wir haben Geschichte geschrieben. Es war reichlich zum Trinken da, Essen. Ich denke, das war der gebührende Abschluss unserer tollen Saison. Und ja, zu viel Insider-News möchte ich da nicht raushauen.
Wenn ich mich nicht täusche, war das ja so deine erste richtige Futsal-Saison, die du jetzt komplett miterlebt hast und durchgemacht hast. Gleich deutscher Meister, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ja, du hast alles mitgemacht, die Ligaspiele, jetzt auch dann ja die Finalspiele. Hast auch bei der Nationalmannschaft jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt. Und da fragen wir uns natürlich, wie du die Entwicklung des deutschen Futsals denn einschätzt und bedanken uns für deine Zeit und die Antworten.
Ja, genau genommen war es eigentlich meine erste halbe Saison im Futsal. Ich spiele seit Winter nur noch Futsal, habe Fußball quasi komplett an den Nagel gehängt für den Futsal. Dank da auch natürlich dem TSV Weilendorf, dass die so professionell aufgestellt sind, dass ich mir das leisten dann kann und mich nur noch auf den Futsal konzentrieren kann. Die Entwicklung in Deutschland ist sehr positiv. Wir haben einen überragenden Bundestrainer. Die Strukturen beim DFB sind mega professionell. Ich glaube, das ist schon High Class, was die da aufziehen. Man sieht es auch an die Erfolge der Nationalmannschaft, auch an die Länderspiele, wie gegen Japan etc., wo einfach schon Kaliber sind im Futsal. Jetzt auch mit der Teilnahme bei der Hauptrunde der WM. Und man sieht Step by Step, dass es nach oben geht. Und ich glaube, dass es auch immer populärer wird in Deutschland. Ja, ich habe bisher noch keine deutsche Meisterschaft mitgemacht, aber was ich so auch von meinen Kollegen höre, ist es ja das erste Mal so, dass die Playoffs mit Hin- und Rückspiel gespielt werden, zumindest Viertel- und Halbfinals. Und allein deswegen sehe ich schon da auch sehr hohe Fortschritte, auch was das Teilnehmerfeld angeht. Wir haben jetzt nicht nur ein, zwei, drei gute Mannschaften in Deutschland. Die Kurve geht klar nach oben. Du hast Hamburg, du hast Hohenstein, du hast Köln, du hast Sennestadt, du hast Regensburg, du hast uns. Also da ist schon richtig was beieinander und sehe das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ja. Und was auch wichtig ist, ist, dass nicht nur das Sportliche immer besser wird, sondern auch, dass die Attraktivität für die Zuschauer oder dass das Zuschaueraufkommen immer mehr in Deutschland kommt und man merkt es durch Social Media etc., dass die Aufmerksamkeit immer höher wird.
Moin Nico, das Finale ist mit 5:4 gegen euch gelaufen und die Frage, die jetzt kommt, ist wie Trockenbrot, die schmeckt nicht. Aber wie war die Stimmung, außer schlecht? Gab es eher Resignation oder ist der Wille schon entstanden, im nächsten Jahr wieder anzugreifen?
Die Stimmung ist schon sehr schlecht gewesen, natürlich direkt nach dem Spiel. Man hat sich natürlich mehr erhofft. Man ist mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen und auch gerade in das Finale den Titel zu holen, die Schale mit nach Hamburg wieder zu nehmen. Hat leider nicht geklappt, sodass die Enttäuschung sehr groß ist direkt nach dem Spiel. Jeder Spieler probiert dann natürlich das irgendwie selbst mit sich auszumachen. Manche erstmal komplett in sich gekehrt, mit ein bisschen Nachdenken. Aber wir haben schon den großen Kern zusammen wieder, der sich gesagt hat, so eine Niederlage erlebt man vielleicht auch mal, gehört im Sport dazu, um stärker zurückzukommen. Und das wird auf jeden Fall so sein bei uns. Wir werden wieder anpacken und nächstes Jahr das gleiche Ziel haben, noch besser zu werden und dann den Titel nach Hamburg zu holen.
Wenn man ein Finale verliert, dann ist die Frage natürlich banal, aber Pflicht. Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? Das ist eine sehr gute Frage. Das können wir direkt nach dem Spiel in einer kleinen Analyse, die wir bis jetzt gemacht haben, noch nicht so richtig wiedergeben, würde ich sagen. Ich habe mir das Spiel noch nicht über die volle Distanz angeguckt, habe nur über das Spiel nachgedacht. An die Momente, die wir hatten, von großen Chancen, Pfostentreffern und an die Chancen von Weilendorf. Da würde ich sagen, dass wir wenig Spielglück hatten. Wir haben, glaube ich, 4-mal Aluminium getroffen, wo dabei den Pfosten klatscht und dann raus. Weilendorf trifft den Pfosten und geht ins Tor. Ich glaube nicht, dass da die bessere Mannschaft gewonnen hat. Ich glaube, das Glück lag ein bisschen mehr auf der Seite von Weilendorf an dem Tag. Und deswegen ist es halt für mich aktuell auch noch sehr schwer zu akzeptieren, dass wir nur Zweiter geworden sind, weil das Spiel halt ganz, ganz eng war und in dem Moment eigentlich keinen richtigen Sieger verdient hatte. Aber das gehört im Sport leider dazu und da muss man neu Kraft rausholen und probieren, das Beste draus zu machen, um neue Motivation zu entwickeln.
Im Halbfinale und auch Finale ist uns aufgefallen, dass ihr mit den immer gleichen 6 bis 7 Spielern gespielt habt. War die Kraft dann vielleicht ein entscheidender Faktor?
Ich glaube nicht, dass die Kraft ein entscheidender Faktor war. Wir haben letztes Jahr nach dem Ausscheiden gegen Hohenstein-Ernsthal einen kleinen Umbruch eingeleitet in der Mannschaft mit vielen neuen Spielern, mit jungen Leuten, mit viel Talenten, die aus dem Fußballbereich kommen, die wirklich sehr viel Talent und Qualität mit sich bringen, das man im Training auch häufig sieht. Nur ist Futsal halt auch eine andere Sportart, wo man noch ein bisschen was dazulernen muss, gerade taktisch gesehen. Und dann auch in den Spielen, wo es dann in der deutschen Meisterschaft im K.O.-System geht, muss man schon bereit sein dafür. Und viele Jungs sind auf einem richtig guten Weg, macht richtig Spaß, mit denen zu trainieren. Die Jungs sind heiß und die Zeit wird auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, dass in den nächsten Monaten im Training und dann auch nächstes Jahr in der deutschen Meisterschaft hoffentlich die Jungs bereit sind und mehr Verantwortung übernehmen und entscheidende Spiele für uns spielen können.
Wir wollen natürlich auch nochmal auf deine persönliche Leistung zu sprechen kommen. In Viertel, Halb und Finale hast du dich jeweils mehrfach in die Torschützenliste eingetragen und ja, ich kann sagen, wirklich grandios gespielt, hast mich mitgerissen auf der Tribüne. Und da habe ich es oft gehört, dass man vom besten Nico Zankel aller Zeiten gesprochen hat. Siehst du das genauso?
Ja, das eine oder andere Tor habe ich gemacht. Hätte gerne das eine oder andere weniger gemacht, um deutscher Meister dann zu werden. Persönlich ist mir es nicht so wichtig, Tore zu machen. Ich freue mich natürlich über jedes einzelne Tor, was ich mache, um der Mannschaft zu helfen. Dieses Jahr hat es in den Playoffs ganz gut geklappt. Ich denke aber, dass wir das schon ganz gut aufgeteilt haben von den Torschützen. Und vom besten Nico Zankel zu sprechen, weiß ich nicht. Ich habe mich dieses Jahr sehr, sehr gut gefühlt. Finde auch, dass da das ein oder andere gute Spiel dabei war. Aber ich weiß, dass es noch besser geht und das will ich auf jeden Fall machen. Weiter trainieren, weiter dranbleiben und nächstes Jahr dann noch mehr Tore schießen, damit wir deutscher Meister wieder werden.
Ja, mittlerweile bist du ja sehr erfahren, bist jetzt schon ein paar Jahre dabei beim Futsal. Wie schätzt du denn die Entwicklung des deutschen Futsals ein?
Ja, der Futsal hat sich schon sehr entwickelt, das sieht man von Jahr zu Jahr. Ändert sich immer was, man probiert da professioneller zu werden. Ich glaube, man sieht das anhand der Nationalmannschaft schon, die jetzt in der WM-Quali die erste Runde überstanden haben, die da eine gute Arbeit leisten. Dann sieht man in den Vereinen, in den Teams, die vermehrt wirklich nur auf Futsal auch trainieren, die ein reiner Futsalverein werden, eine reine Futsalabteilung sind, wo die Leute für was investieren. Und ich denke, dass in den nächsten Jahren da mit den kleinen Schritten, dass man da ganz gut dran ist und dass das immer so weiter fortgeführt werden soll, dann glaube ich, ist der Futsal in den nächsten Jahren in Deutschland noch attraktiver und man kann noch mehr Ziele international probieren zu verfolgen.
Ja, und da sind wir wieder. Du hast es gehört, Mert, wie die beiden das einschätzen mit der Zukunft oder der aktuellen Gegenwart im deutschen Fußball, Futsal, die Entwicklung. Und da hätte ich natürlich auch gern mal deine Einschätzung. Du bist ja so ein bisschen, ja, du guckst so ein bisschen von außen drauf. Mhm. In den letzten Jahren, ich war ja lange immer jetzt mit dabei und mittendrin statt nur dabei, kann man sagen. Und deswegen, ja, wie siehst du das denn von außen? Wie entwickelt sich der Futsal?
Also man muss sagen, es wird, haben wir auch vorhin angesprochen, es wird schon ein bisschen professioneller, aber es ist noch ein riesen Unterschied zu anderen Ligen beziehungsweise anderen Ländern, die da sind. Wenn ich jetzt die Nationalmannschaften mal vergleiche, das DFB-Team ist ein sehr junges Team. Man versucht da ein bisschen Professionalität reinzubekommen. Ob es dann auch mal mit den richtigen Mitteln ist, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist auch einfach, dass Deutschland noch nicht so lange dabei ist und dementsprechend auch keine Riesensprünge machen kann. Es gibt zum Beispiel noch keine eigene Liga, also keine Bundesliga. Es gibt bislang nur die Regionalligen. Und da muss man schon sagen, für ein Land wie Deutschland und den Verband DFB müsste man das meiner Meinung nach schneller hinkriegen, dass man auf ein professionelles Level kommt, wo man sagt, okay, die Spieler können davon leben, beziehungsweise können auf einem hohen Niveau spielen, sich so weiterentwickeln und ja, einfach wie es auf dem großen Feld ist, dass es dann auch in der Halle so ist, möglicherweise mit anderen, einem anderen Modell, aber dass man einfach eine Liga hat, wo man sagt, okay, hier spielen die Besten Deutschlands und dann hat man so ein bisschen gefiltert. Momentan ist es sehr amateurreich, würde ich mal sagen. Also
amateurhaft.
Amateurhaft, vor allem ja, in Hamburg ist es so, dass die Pandas, ja, du hast es angesprochen, die Jungs spielen noch Fußball nebenbei, kriegen da keinen Cent. Ich erinnere mich an Reisen, wo die selber bezahlen mussten, wo man Urlaube nehmen musste beim Arbeitgeber und dadurch Stress hatte und. Und dem muss man einfach ein bisschen entgegenwirken vom DFB aus, finde ich.
Ja, da bin ich natürlich deiner Meinung. Die Bundesliga soll ja kommen, wurde, glaube ich, verschoben. Der Start wurde für 2019, 2020 angekündigt, das ganze Ding, aber soll jetzt wohl ein Jahr später erst starten. Ist natürlich organisatorisch ein Riesenaufwand. Ich denke, ohne eine Bezuschussung des DFB ist es auch schwer möglich, so eine Bundesliga zu gestalten, denn, wie gesagt, die vielen Vereine, die jetzt kein Hauptsponsor, keinen Mäzen dabei haben, die es halt einfach gibt im Futsal Deutschland. Für die wird das finanziell natürlich schwierig zu gestalten sein. Alle wollen gern dabei sein, wenn die Bundesliga startet. Da bin ich mir sicher, dass darauf spekulieren sicherlich auch einige Spieler noch und bleiben deswegen dem Sport noch treu. Oh. Ja, aber wenn es dann wirklich auch in dem Jahr nicht passiert, dann wird es, glaube ich, gefährlich, denn die Entwicklung muss weitergehen und nur dadurch, dass du ein paar Spieler pro Verein in der Nationalmannschaft hast, wirst du auf Dauer keine Riesenentwicklung für die Vereine und für den Futsal in Deutschland bewirken.
Definitiv nicht. Also man muss auch sagen, in der Vergangenheit war es ja so, also die HSV Panthers haben schon Meilensteine gesetzt. So ehrlich muss man auch sein. Ich meine, wer in UEFA Cup hier Hauptrunde, wer es in die Hauptrunde schafft, da muss man echt seinen Hut ziehen. Und wenn man dann die Umstände dabei auch sieht, wie gesagt, Urlaube vom Arbeitgeber, noch nebenbei arbeiten, Fußball, dann Futsal und, so viel Zeitaufwand, so viel Opfer gebracht, das ist eine Riesenleistung und ja, wenn das ja, mehr oder weniger nicht gewürdigt wird, dann auch vom Verband oder beziehungsweise da keine Hilfe kommt, ist das natürlich schwierig.
Hauptrunde ist aller Ehren wert, Hohenstein-Ernsthal ist da letztes Jahr auch eingezogen, aber die HSV Panthers ist ja auch schon in die Top 16 eingezogen. Damals noch als Hamburg Panthers. Also das ist eigentlich, sucht seinergleichen mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Denn ja, auch im Ausland wird natürlich bei den Vereinen viel mehr getan. Also ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren da.
Gerne, gerne.
Das war in Rumänien bei der Hauptrunde, war das, glaube ich, 2016. Und da waren wir mit dem italienischen Meister Pescara im Hotel und da waren halt alle Spieler Vollprofis. Die hatten ihren eigenen Koch mit dabei, Mert. Das lief dann so ab, oben gab es dann so einen Raum, wo es Essen gab. Und dann ja, bist du und die anderen Mannschaften, die da waren, an die Theke gegangen, hast dir da dein Essen geholt. Und auf der anderen Seite hatten dann die Jungs ihren eigenen Koch da, der dann seinen Stand da aufgebaut hatte. Und dann haben die Italiener sich da ihr Essen geholt. Italiener ja auch für die feine Zunge bekannt, muss man sagen. Aber ja, und auch die Verantwortlichen von Pescara haben dann halt geplaudert aus dem Nähkästchen, ja, was da so drinsteckt an Budget und was die Spieler da so an Prämien mitnehmen. Da gab es pro Sieg beim UEFA-Cup-Spiel, gab es glaube ich um die 1000 Euro, manche hatten sogar 2000 Euro Prämie. Das schmeckt dann schon. Und das ist natürlich eine Dimension, die man hier in Deutschland in den nächsten ja, 10 Jahren erstmal so nicht erreichen wird. Es sei denn, es wird wirklich medial auch viel, viel größer noch das Ganze. Denn sind wir mal ehrlich, hast du irgendwie groß was mitbekommen von der WM? Quali jetzt, die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat.
Ja, also das ist eine Riesenbaustelle. Wer mich kennt, ich komme ja auch aus dem Werbebereich und habe da ein, zwei Kumpels, die auch für Werbeagenturen unterwegs sind und ich weiß, dass sie auch unter anderem den DFB da unterstützen, in anderen Bereichen, jetzt nicht Futsal, sondern in anderen Bereichen. Und da muss man halt einfach sagen, dass man, ja, da muss man Geld in die Hand nehmen. Das ist einfach Fakt und einfach mal die Werbetrommel anschmeißen, denn Futsal ist und wird auch so bleiben, glaube ich, die nächsten Jahre relativ klein und relativ unbekannt in Deutschland, aber das kann man ändern und vor allem mit spielerischen Mitteln, die so gut sind, wo man sagt, es ist einfach beeindruckend. Ich meine, wer einmal so eine Meisterschaft, deutsche Meisterschaft miterlebt hat, wo die Halle einfach mitgeht und was wir auch einfach futsaltechnisch, was da los ist, das ist einfach krass, das ist einfach gut und das muss man dann einfach dementsprechend auch verkaufen. Ich meine, der Sport 1 hat es probiert oder hat es auch gut gemacht, meiner Meinung nach, die Länderspiele da übertragen gegen England, erinnere ich mich. Und da weiß ich ganz genau, die Jungs und Freunde, die das gesehen und mitbekommen haben, waren begeistert und das muss einfach der Schritt sein. Man muss die medial Aufmerksamkeit schaffen, denn futsaltechnisch, was man da sieht, ist einfach gut. International, auf internationaler Ebene natürlich nochmal ein Riesenunterschied, aber das, was man hat, damit muss man arbeiten und das ist schon gut genug, um einfach mal noch professioneller zu werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Also du sagst, ja, mehr Werbung, die Bundesliga muss natürlich kommen, um den Sport dann vielleicht auch nochmal populärer zu machen in jeweiligen Städten.
Definitiv.
Ja, also da bei den Themen bin ich da auf jeden Fall bei dir. Ich denke halt, dass futsalerisch ist es dann doch schon mal noch ein Riesenunterschied zu den anderen Mannschaften. Aber man muss sagen, man hat auch in der deutschen Nationalmannschaft wirklich ja, brutale Jungs dabei. Also ein Ono Sagler, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen, den können wir jetzt nochmal erwähnen, der war natürlich im Finale auch dabei. Ist für mich, ja, sucht seinesgleichen auf der Position hinten als Fixo. Ist unglaublich und muss sich da auf jeden Fall auch außerhalb von Deutschland nicht verstecken. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man solche Spieler hat und man hat auch noch 3-4 andere, bei den Panthers auch sehe ich auch noch 2-3 Jungs, die da auf jeden Fall auf dem Level sind und die dann halt auch wirklich da bestehen können. Aber die muss man auch so ein bisschen ins rechte Licht drücken, Mert. Und das fehlt mir auch so ein bisschen bei der Nationalmannschaft aktuell. Da kann ich ja offen sprechen. Und da muss man einfach probieren, als deutscher Verband, ja, das Ding einfach noch größer zu machen und, wie du sagst, mit Werbung das Ganze noch größer zu machen und auch über Instagram vielleicht kann man sicherlich auch noch viel bewirken. Da gibt es ja den Account, da könnt ihr ja mal vorbeischauen und dann mal ein Like da lassen oder auch bei den Vereinen selber. Da ist sicherlich immer was los und wenn man den Sport verfolgen will, dann ist man da sicherlich an der richtigen Adresse.
Ja, definitiv.
Also, ist das jetzt richtig rübergekommen, wie ich das meinte, Mert?
Ich hoffe doch. Man muss ja einfach festhalten, Fakt Fakt ist auch, dass Deutschland noch super klein ist, was Futsal angeht. Was einfach noch, das ist noch eine eigene Welt für sich, um da überhaupt international konkurrieren zu können. Müssen noch mal 10 Jahre in das Land verstreichen. Auf jeden Fall wird es noch lange dauern. Fakt ist aber auch, dass die Mittel da sind, also die Spieler sind da, die Vereine sind da und es ist futsalerisch auf einem sehr guten Niveau. Natürlich nicht auf dem höchsten Niveau, aber einem sehr guten Niveau. Da sind Spieler dabei, nicht nur bei HSV Panthers, auch bei Sennestadt und Holzpfosten, woran ich mich noch erinnere. Sind da auch ein, zwei Jungs mit dabei, die einfach auch beeindruckend sind. Und wie gesagt, wenn man in so einer Halle da war und ein heißes Spiel da mitbekommen hat, das reißt einen mit. Es ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis und da kann man als Verband definitiv ansetzen. Und man muss da ansetzen, es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja, genau, man muss da ansetzen. Man muss die Stärken, die man hat, auch bei den einzelnen Spielern, die, finde ich, sollte man noch viel mehr probieren herauszustellen. Denn natürlich haben andere Spieler aus anderen Verbänden, die seit 20 Jahren in der Spitze im Futsal in Europa dabei sind, andere Qualitäten oder können Basics besser oder weiß ich nicht. Aber so ein 1-gegen-1-Spieler wie Uno Saglam zum Beispiel, der da in jeder Sekunde den Unterschied machen kann, ja, den gibt es vielleicht nicht in jeder Truppe. Also gerade im osteuropäischen Raum, die haben da nicht so viele, die das können, was er kann am Ball. Oder auch Ian Prescott Klaus jetzt aus der deutschen Meisterschaft mit seiner Abschlussstärke oder Nico Zanke. Er ist jetzt natürlich ein bisschen Panthers-lastig hier. da gibt es nicht so viel mit, auch in den anderen Ländern. Und das können Unterschiede sein. Aber ich glaube, da wird momentan so ein bisschen sich versteift, darauf zu gucken, dass da irgendwelche Basics erstmal stimmen. Dabei sollte man die Stärken, könnte man noch ein bisschen besser rauskristallisieren. Ich hoffe, jetzt hat man es verstanden.
Ich hoffe auch. Ja, es gibt, klar, da braucht man auf jeden Fall gute Ideen. Ich schmeiß mal einen einfach in den Topf. Vielleicht sollte man werbetechnisch mal ein Spiel gegen die A-Nationalmannschaft machen und kann man ja mal ein Spiel machen gegen die Futsal-Nationalmannschaft. Einfach mal aus Werbegründen ein bisschen kicken. Ich glaube, das würde schon sehr viel Aufmerksamkeit erreichen. Und ich würde auch gerne sehen, dass Mats Hummels mal in der Halle aufzieht, bin ich ehrlich, obwohl der auch bei der Nationalmannschaft nicht mehr dabei ist, leider. Aber Timo Heinze gegen Mats Hummels in der Halle hätte ich schon gern gesehen.
Ja, Mats Hummels hat ja schon ein oder andere Botschaft gesendet für die Futsal-Nationalmannschaft. Ja, in Verbund natürlich mit Timo Heinze. Die beiden kennen sich ja noch aus früheren Tagen. Wäre auf jeden Fall spannend, gerade dein Freund Mats. wenn du das hier hörst, ja, Mats, schöne Grüße auch nochmal von Mert. Er hatte gestern Geburtstag, hat sich ein bisschen gewundert, dass du ihm nicht gratuliert hast. Aber es ist völlig okay. Wir hatten auch viel zu tun. Damit sind wir, glaube ich, durch. Der TSV Weilendorf hat es geschafft, in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft errungen. Wir freuen uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst Mert da mal ein nettes Kommentar da auf Instagram unter dem aktuellen Folgenpost. Und Mert, du kriegst wie immer die abschließenden Worte.
Ja, bevor ich diese Folge abschließe und wir auch endgültig in die Sommerpause gehen, podcast-technisch, gibt es natürlich eine Frage, Stefan, die wir noch klären müssen.
Oh.
Die Hörer hier auf jeden Fall interessiert. Und ich natürlich schon ein, zwei Nachrichten auch bekommen habe. Und das führt uns zurück zum Kommentator vom Anfang, Stefan. Gibt es ein Comeback? Wie sieht's da aus? Die Futsal-Welt fragt nach dir. Fordert
was
dich.
Was soll das jetzt, ey? Das ist so unangenehm. Ja, wer weiß. Kann ich jetzt noch nicht so sagen. Ich habe da noch nicht mit meinem Spielerberater gesprochen, wie das aussieht, ob da noch ein paar Hallenschuhe drin ist. Warte da noch auf meine letzte Reisenkostenrückerstattung vom DFB. Die kommt wohl nicht mehr. Deswegen muss ich gucken, ob ich mir das finanziell überhaupt noch mal leisten kann, in diesen Sport einzusteigen. Nein, Spaß beiseite, Mert. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir alles offen gelassen. Es gab ja nie einen offiziellen Rücktritt. Ich bin erstmal ein bisschen kürzer getreten. Du weißt, andere Sachen gingen jetzt vor und so. Die Hochzeit steht da ins Haus. Und dann schauen wir mal, Mert, was im nächsten Jahr passiert.
Ja.
Ich hätte schon Bock, mir nochmal so eine Medaille umzuhängen.
Siehst du.
Und wenn, dann auch die goldene. Und alle guten Dinge sind meistens drei, deswegen mit zwei weiß ich nicht, ob man da aufhört.
So, und mehr braucht man dazu nicht sagen. Die Spekulationen werden jetzt laufen. Ich war nochmal natürlich gefordert von der Community, das zu fragen, Stefan. Dementsprechend müssen Sie sich jetzt mit der Antwort zufrieden geben. Da kann jeder alles, da kann jeder sein Ding da herausziehen aus den Aussagen. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für den riesigen Support, für die Unterstützung. Man muss schon sagen, seitdem wir das Ding hier gestartet haben, haben wir so viel Liebe bekommen, dass man einfach Woche für Woche motiviert ist, hier dran zu bleiben, und das bockt einfach, das macht Spaß. Dementsprechend vielen, vielen Dank, ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen, der sich das gibt. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify und auf iTunes, und Stefan, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, und uns hört man dann gemeinsam in, ja, genau weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall dauert es ein bisschen, aber ja, wie gesagt, wer uns auf Instagram folgt, wird das mitbekommen. Und
alles klar, ich wünsche euch einen schönen, schönen
bis
Rest.
Bis dahin.
Bis dann.
Ja, ciao, ciao.